NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Noch immer ist es etwas Besonderes, wenn in Deutschland Rabbiner ordiniert werden. Nach der Shoah gab es jahrzehntelang keine Ausbildungsstätten, keinen Nachwuchs, nichts. Kaum jemand aus der internationalen Community wollte in diesem Land Rabbiner sein. Israelische Rabbis wurden allenfalls für ein paar Jahre und meist mit einem guten Gehalt hierher gelockt. Inzwischen gibt es sowohl mit dem Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam eine Einrichtung, die liberal-jüdische Geistliche ausbildet, als auch in Berlin das orthodox orientierte Rabbinerseminar, das im Jahr 2009 wieder eröffnet wurde. Beide Ausbildungsstätten werden vom Zentralrat der Juden mitgetragen, wobei das Rabbinerseminar maßgeblich von der Ronald S. Lauder Stiftung finanziert wird, die weltweit jüdische Bildung fördert. Nathan Kaplan ist einer von drei jungen orthodoxen Rabbinern, die in dieser Woche in Frankfurt am Main feierlich ordiniert wurden. Bisher war er Rabbinerassistent in Osnabrück, wo er auch weiterhin bleiben wird. Nathan Kaplan, der hessische Ministerpräsident, war am Montag dabei, ein Bischof und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wie aufregend war das für Sie mit so viel Prominenz?
Gott sei Dank kannte ich keine Prominenten, aber die vielen Fernsehkameras und die vielen Menschen, das war schon ziemlich aufregend für mich. Ich hatte Angst, dass ich stolpere, wenn ich nach vorne gehe oder dass ich mich bei meiner Dankesrede verspreche oder sowas. Aber es ging Gott sei Dank alles gut.
Herr Kaplan, auf einen Rabbiner richten sich immer viele Erwartungen. Er soll würdig sein und ein guter Seelsorger. Er soll der Gemeinde ein Vorbild sein und nach außen soll er auch gut wirken. Was erwarten Sie selbst denn von sich vor allen Dingen als Rabbiner?
Vor allem, dass ich nicht einer werde, der viel Wert auf Ehre legt.
Auf Ehre?
Ja, ich möchte echt und erreichbar bleiben für die Menschen. Es gibt in diesem Arbeitsfeld leider so eine Art spirituelle Eitelkeit. Ja, und ich hoffe, dass ich nicht so werde.
Herr Kaplan, Sie sind 1995 mit 13 aus der Ukraine nach Hamburg gekommen. Also Sie sind jetzt 20 Jahre in Deutschland. Was empfinden Sie heute als Ihre Heimat?
Ja, das ist für mich eine schwierige Frage. Also ich bin in Pripyat geboren, das ist eine Kleinstadt nicht weit von Tschernobyl. Und mit 4 bin ich dann im Zuge der Evakuierung nach Moldawien gekommen. Als ich 8 war ungefähr, bin ich nach Israel mit meiner Schwester gegangen für ein Jahr. Das war extra so ein Programm für Tschernobyl-Kinder.
Zur Erholung?
Zur Erholung, genau sowas, ja. Und dann sind wir zurück nach Moldawien, dann gab es da ein Unabhängigkeitskrieg und dann bin ich wieder in die Ukraine, in eine andere Stadt. Ja, dann bin ich mit 13 nach Deutschland, nach Hamburg gekommen. Ich bin auch in Deutschland ein bisschen rumgekommen. Also Hamburg habe ich dann fast irgendwie 12 Jahre gelebt, in Berlin 10 Jahre. Jetzt bin ich in Osnabrück. Also zum Glück bin ich in Osnabrück jetzt. Es ist schwierig, in so einer Situation von Heimat zu sprechen. Also ich glaube, ich habe sowas nicht. Ich habe neulich in Frankfurt gehört, ein Mann hat dort gesagt, wenn man ein Haus baut, dann hat man vor zu bleiben. Also ich denke, vielleicht sollte ich ein Haus bauen, vielleicht habe ich dann ein Gefühl von Heimat.
Kann es sein, dass für Sie das Judentum mit seinen Geboten, gerade in der Orthodoxie spielen ja die Gebote auch eine sehr strukturierende, sehr festigende Rolle, dass das Ihnen so ein Stück Heimat gibt?
Ich weiß ja nicht, was das Gefühl ist, also kann ich das nicht vergleichen, ob das so ein ähnliches Gefühl ist oder nicht.
Ihre Muttersprache ist Russisch, das haben Sie gemeinsam mit den meisten Ihrer Gemeindemitglieder oder jedenfalls vielen. Welche Rolle wird denn das Russische in Ihrer Arbeit spielen?
Also der Gottesdienst ist ja normalerweise auf Hebräisch oder Aramäisch und die Ansprache ist auf Deutsch, aber im Alltäglichen ist Russisch sehr wichtig und ich schaue immer, womit sich jemand wohler fühlt, also mit welcher Sprache und vor allem für die älteren Mitglieder ist natürlich Russisch die gängige Sprache.
Sie haben mal Flugzeugbau und technische Informatik studiert. Jetzt waren Sie 4 Jahre am Berliner Rabbinerseminar. Was war dort das Schönste für Sie?
Das Lernen vor allem, das gemeinsame Lernen mit anderen. Wissen Sie, die Tora ist ein Ozean von Wissen und Weisheit und darin sicher schwimmen zu lernen, das ist ein wundervolles und erfüllendes Gefühl.
Herr Kaplan, Sie sind wie die meisten Mitglieder der jüdischen Gemeinden ganz weltlich und unreligiös aufgewachsen. Was denken Sie, worauf kommt es an, um Juden heute für ein bewusstes Judentum zu gewinnen?
Also ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Das ist bei jedem anders. Jeder Mensch hat einen persönlichen Zugang zur Religion und diesen Zugang muss man finden.
Und was war Ihr Zugang? Wie ist das bei Ihnen gewesen?
Ich bin von selbst gekommen. Vielleicht liegt das daran, dass ich als Kind in Israel etwas von der Religion mitbekommen habe. Ich habe im Alter, in dem junge Menschen nach etwas Höherem suchen, nach einer bestimmten Form, die diese spirituellen Bedürfnisse erfüllt, gesucht. Und es war nach einer langen Suche dann doch ziemlich naheliegend, beim eigenen Volk zu suchen. Und ich habe alles gefunden.
Herr Kaplan, am Sonntagabend beginnt mit Sonnenuntergang Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Da sind Rabbiner in der Regel unglaublich gefordert. Da kommen viele hohe Feiertage. Wie wird es für Sie sein? Was werden Sie tun?
Also ich werde das Schofarhorn blasen und in der Synagoge Torah lesen.
Das war Natan Kaplan, frisch gebackener orthodoxer Rabbiner in Osnabrück. Wir erinnern gleich an das Massaker in Babi Yar in der Ukraine vor 75 Jahren. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart den Wochenabschnitt der Torah der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Bundespräsident Joachim Gauck hat an die Opfer der deutschen Kriegsverbrechen in der Schlucht von Babi Yar erinnert. Bei einer Gedenkveranstaltung in Kiew zum 75. Jahrestag der Massenhinrichtungen sagte er, Babi Yar müsse neben den von den Nationalsozialisten errichteten Vernichtungslagern als Erinnerungsort einen festen Platz haben. In der Schlucht von Babi Yar wurden am 29. und 30. September 1941 fast 34.000 Jüdinnen und Juden erschossen. Der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, hat den verstorbenen israelischen Präsidenten Shimon Peres als großen Intellektuellen und Friedensstifter gewürdigt. Peres sei der Stolz Israels und der Stolz der Juden überall auf der Welt gewesen, sagte Lauder. Das Überleben Israels sei nicht zuletzt Peres enormen Anstrengungen zu verdanken. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, Peres Tod sei nicht nur für die jüdische Welt ein herber Verlust. Sein legendärer Satz, dass es keine Alternative zum Frieden gebe, werde immer seine Gültigkeit behalten. Nach Antisemitismusvorwürfen gegen ein Palästina-Seminar an der Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst ist die verantwortliche Dekanin des Fachbereichs Soziale Arbeit, Christa Paulini, zurückgetreten. Hochschulpräsidentin Christiane Dienel bezeichnete den Rücktritt als richtig und unvermeidbar. Erst nach anhaltender, massiver Kritik aus der jüdischen Gemeinschaft war das Seminar im August abgesetzt worden. Dienel hatte eine anti-israelische oder antisemitische Ausrichtung des Kurses kurz zuvor noch bestritten. Der Fakultät habe es an Gespür im Umgang mit dem umstrittenen Seminar und der Auswahl der Dozenten gemangelt, sagt die Hochschulpräsidentin jetzt. Auch sie selbst gerät in Kreisen der Landesregierung zunehmend unter Druck. Nach neueren Hinweisen soll der Hochschulspitze die Kritik an dem umstrittenen Seminar »Soziale Lage der Jugendlichen in Palästina« bereits seit 5 Jahren bekannt gewesen sein. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, und andere ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Verdacht der Urkundenfälschung, heißt es in einer Erklärung. Joffe wird von Mitgliedern der Gemeinde vorgeworfen, Wahlen zum Gemeindeparlament in den Jahren 2011 und 2015 zu seinen Gunsten manipuliert zu haben. Mehrere Personen hatten deshalb Anzeige erstattet. Joffe wies erneut alle Anschuldigungen zurück. Soweit die Meldungen.
1941 fiel Rosh Hashanah auf den 22. und 23. September. Zu diesem Zeitpunkt waren große Teile der Ukraine und auch Kiew gerade von deutschen Truppen besetzt worden. Die Jagd auf Juden hatte begonnen. Gestern und heute vor 75 Jahren begingen Einsatzgruppen der SS dort eines der schlimmsten Massenverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Otto Langels erinnert an das Massaker in der Schlucht von Babi Yar.
4, 5 Tage nach dem Einmarsch begannen die Deutschen in Kiew eine Treibjagd auf jüdische Männer. Sie wurden aus den Häusern rausgeschleppt, auf die Knie gezwungen, und die Deutschen schlugen mit Kolben auf ihre Rücken.
Erinnert sich die Ukrainerin Viktoria Ivanova an das Vorgehen der Besatzer. Was das damals 9-jährige Mädchen beobachtete, war der Auftakt zu einer der größten Vernichtungsaktionen des Zweiten Weltkriegs. Überall in der Stadt tauchten mehrsprachige Plakate auf, wonach sich die jüdische Bevölkerung am Morgen des 29. September auf einem Platz versammeln sollte. Über 30.000 Juden folgten dem Befehl, darunter auch Viktoria Iwanowa und ihre Mutter.
Wir gingen auf der anderen Straßenseite mit den Menschen durch das Zentrum von Kiew. Und als wir schon fast oben beim Babi Yar angelangt waren, hörten wir plötzlich Schüsse.
Den beiden gelang es, unbemerkt zu fliehen und sich zu verstecken. Währenddessen trieb die SS die Juden, vorwiegend alte Frauen und Kinder, zur Schlucht Babi Yar am Rande der Stadt. Dort mussten sich alle ausziehen und in Zehnergruppen aufstellen. Was sich dann abspielte, berichtete Kurt Werner, Mitglied des Sonderkommandos 4a, 1947 vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal.
Die Juden mussten sich mit dem Gesicht zur Erde hinlegen. Die Schützen standen jeweils hinter ihnen und haben sie mit Genickschüssen getötet. Die nachfolgenden Juden mussten sich auf die Leichen der zuvor erschossenen Juden legen.
Das Sonderkommando 4a, das die Drecksarbeit verrichten musste, wie sich später einer der beteiligten Schützen beklagte, gehörte zur Einsatzgruppe C, einer SS-Einheit, die hinter der Front Massenerschießungen durchführte. Zwei Tage lang mordete das Sonderkommando in Babi Yar und führte dabei genau Buch. Am Ende hatte die Einsatzgruppe 33.771 Juden umgebracht. Der Berliner Historiker Wolfgang Benz.
Man hat ja auch, um die Nerven der Mörder zu schonen, nach einfacheren und effektiveren Methoden des Massenmords gesucht und deshalb in Auschwitz mit Giftgas experimentiert.
Dem Massaker von Babi Yar folgten weitere Exekutionen, denen Hunderttausende von Juden zum Opfer fielen. Doch angesichts des fabrikmäßigen Tötens in Auschwitz verblasste nach dem Krieg die Erinnerung an die Massenerschießungen.
Vor allem gerät in Vergessenheit, dass der Massenmord nicht mit Auschwitz in der Gaskammer beginnt, sondern zur Zeit der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 haben die Einsatzgruppen schon mindestens eine halbe Million Juden ermordet.
Auf das Morden folgte das Schweigen. Zu Sowjetzeiten war es tabu, über die ermordeten Juden zu sprechen und ihrer in Babi Yar zu gedenken. Der in der Ukraine geborene und heute in Berlin lebende Historiker Dmitri Belkin.
Die Juden hat man umgebracht, einfach weil sie jüdischer Herkunft waren. Und das hat man in der Sowjetunion jahrzehntelang verschwiegen.
1976 entstand in Babi Yar das erste offizielle Denkmal. Für getötete Sowjetbürger, kämpfende Rotarmisten und leidende Mütter. Nicht für Juden. Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion begann man in der Ukraine, auch sie in die Erinnerung einzubeziehen, als eine unter mehreren Opfergruppen. Heute stehen in der längst von Wohnhäusern überbauten Schlucht in einem Park eine Skulptur für ermordete Kinder, ein Holzkreuz für ukrainische antisemitische Nationalisten und eine 1991 errichtete riesige Menora. Der siebenarmige Leuchter ist eines der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums.
Otto Langels erinnerte an das Massaker von Babi Yar vor 75 Jahren. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
An diesem Schabbat des alten jüdischen Jahres lesen wir am Anfang unsere Tora-Lektüre: Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht verborgen, noch zu ferne, noch im Himmel, dass du sagen könntest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun, sondern diese Mitzwa, die Verpflichtung, liegt dir sehr nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen, so dass du dich danach richten kannst. Maimonides, der rational denkende Meister des Mittelalters, meinte, dass hier über die Tschuwa, von der reuevollen Rückkehr zu Gott, die Rede sei, dass diese zu erfüllen in unserer Nähe und unserer Reichweite liegt. Ovadia Sforno, ein mittelalterlicher Gelehrter aus Italien, ergänzt hierzu: Die Tschuwa kann niemandem von euch so fern sein, dass ihr deshalb der Hilfe von weisen Männern in eurer Generation bedürft, die erläutern sollen, wie ihr dies angehen müsstet. Und er fügt noch hinzu, selbst wenn du noch im Exil lebst, selbst dort, fern vom jüdischen Land, muss diese wichtige Aufgabe zu bewältigen sein. Niemand von uns kann sich in Ausreden flüchten. Würde ich in einer anderen Zeit leben, dann wäre unter anderen Zeitgenossen auch die Tschuwa eine leichte Aufgabe. Jedoch hier und heute, wo wir keine großen Gelehrten oder Propheten als Vorbilder haben, in einer modernen Zeit, da kann ich es nicht bewältigen. Zu der Gedankenwelt dieses Wochenabschnitts lernen wir weiterhin im Talmud von Rabbi Elazar ben Shimon, der sagte, so wie in der ganzen Welt nach dem Mehrheitsprinzip Urteile gefällt werden, so wird auch jeder einzelne Mensch nach der Mehrzahl seiner Taten, Handlungen und Verdienste bewertet. Der volkstümliche, mittelalterliche Kommentator Rashi erläutert diese Aussage. Der Mensch soll sich so betrachten, als ob sein Betragen betreffend des Zustands der Welt das Zünglein an der Waage wäre, als ob die Welt durch eine einzige richtige Handlung zum Guten oder Bösen geführt würde. Die Weisen des Talmuds wollten mit dieser Einstellung an das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen appellieren. Sie wollten damit auch dem Einzelnen mehr Gewicht in der Welt zusprechen, indem sie meinten, er könne als Individuum auf die gesamte Schöpfung Einfluss nehmen, wenn er das Gute tut und Verdienste für die Mitmenschen erwirkt. Diese Talmudstellen in Verbindung mit der Tora-Lektüre wollen uns lehren, dass wir Juden nicht bloß das Wissen, das die Lehre konserviert und bewahrt, zu achten haben, sondern uns vielmehr die kreative Verwendung der Lehre zu eigen machen sollen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.